Noch? Gut, okay. Tatort Louvre in Paris. Wir befinden uns in jener berühmten Gemäldegalerie. Ihr Direktor Jacques Saunier keucht durch die Gänge. Er wird verfolgt, er wird angeschossen. Und als die Kriminalpolizei schließlich seine Leiche findet, da liegt Jacques Saunier ausgestreckt, entblößt vor dem Gemälde der lächelnden Mona Lisa. Eine grausige Szene. So beginnt das Sakrileg. Der Weltbestseller des amerikanischen Autors Dan Brown. Ich habe hier die Taschenbuchfassung. Das ist das meistverkaufte Buch der letzten Jahre. Die englischsprachige Ausgabe, der Originaltitel lautet The Da Vinci Code. Das war der New York Times Bestseller für viele, viele Monate. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Thriller. Eine spannende Mischung aus Verschwörungstheorien, Verfolgungsjagden quer durch Europa und garniert mit einigen Ausflügen in die Kunstgeschichte. Ein Stoff, aus dem sich etwas machen lässt. Auf den ersten Blick, wie gesagt, ein ganz normaler Thriller. Etwas ungewöhnlich, allerdings der Verkaufserfolg. Das Buch ist inzwischen übersetzt in 44 Sprachen. Es verkauft in einer Auflagenhöhe von, man sagt so, mindestens 50 Millionen Exemplaren inzwischen. Und seit Mai läuft dann auch die Verfilmung weltweit in den Kinos mit einer Starbesetzung, Tom Hanks, Audrey Tautou. Und nun schafft es das Sakrileg nicht nur in die Kinos der Welt, sondern auch in den Gottesdienst unserer Gemeinde. Und wir fragen, lohnt sich das? Hat es das verdient? Haben wir das verdient? Auf den ersten Blick ein ganz normaler Thriller. Auf den zweiten Blick ist Sakrileg viel mehr als ein Thriller. Es transportiert bestimmte Botschaften. Und eine davon, wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, lautet, was die Bibel und die Christen seit 2000 Jahren über Jesus Christus lehren und verbreiten, das ist eine grandiose Fälschung, die mit den historischen Tatsachen absolut nichts zu tun hat. Entscheidende Fakten wurden seit dem 4. Jahrhundert nach Christus systematisch unterdrückt und vertuscht. Und vor allem die katholische Kirche, tatkräftig unterstützt durch ihre Geheimorganisation Opus Dei, ist dafür verantwortlich. Dan Brown bringt nun Licht in das Dunkel. So klingt das auch in der Filmwerbung. Erkenne das Geheimnis, suche die Wahrheit, werden Sie Zeuge der größten Vertuschungsaktion in der Geschichte der Menschheit. Und viele Leser und viele Kinogänger lassen sich offensichtlich darauf ein. Vor einiger Zeit ergab eine Umfrage in Frankreich, der Deutschlandfunk berichtete darüber, dass mindestens 30% der Befragten das Sakrileg, also diesen Roman, für glaubwürdiger halten als die biblischen Berichte. Und der Fokus berichtete neulich in seiner Ausgabe von einer Umfrage in Großbritannien. Und diese Umfrage ergab, dass 2/3 der Leser von Sakrileg die Vaterschaft Jesu anerkennen. Also eine der Hauptthesen dieses Buches anerkennen, auf die wir gleich noch kommen werden, dass Jesus nämlich Vater einer Tochter sei. Und das muss man zugeben, denn Brown hat seine Botschaften wirklich spannend verpackt. Und darum, erster Teil, Teil A, die Story. Während der Direktor des Louvre ermordet wird, wir sagten das ja schon, befindet sich ein amerikanischer Professor zufällig auf Vortragsreise in Paris. Der Professor Langdon ist Spezialist für die Entschlüsselung von Symbolen, er ist bewandert also in Kunstgeschichte. Und er wird zum Tatort gerufen in den Louvre, nachdem sein Vortrag beendet ist, weil sein Name im Terminkalender des Louvre-Direktors für diesen Tag steht. Zunächst soll Professor Langdon bei der Aufklärung des rätselhaften Mordes mithelfen, aber schon bald gerät er selbst ins Fadenkreuz der polizeilichen Ermittlungen, weil man ihn für den Mörder plötzlich hält. Zu Unrecht, wie sich dann zeigen wird. Aber auf alle Fälle wird Langdon auch verfolgt von der Polizei. Trotzdem beginnt er seine eigenen Recherchen. um herauszubekommen, was war eigentlich los. Und dabei wird Professor Langdon unterstützt durch die hübsche Enkelin des Louvre-Direktors, die, welch Zufall, als Kryptologin bei der französischen Polizei arbeitet. Also Kryptologin muss schwierige Inschriften und Ähnliches entziffern. Im Film heißt sie Sophie Neveu. Also Professor Langdon und Sophie Neveu bemühen sich nun darum, das Geheimnis dieses Mordes zu entschlüsseln. Warum? Weil Langdon schon bald merkt, dass der Ermordete in den letzten Minuten und Sekunden seines Lebens der Nachwelt noch eine versteckte Botschaft hinterlassen sollte. Und diese versteckte Botschaft, die der Direktor des Louvre hinterlassen wollte, ist eng verbunden mit den Gemälden von Leonardo da Vinci. Sie merken, das Komplott fügt sich langsam zusammen. Und jetzt kommt der kunstgeschichtliche Hammer, wenn Sie so wollen. Auf seinem berühmten Bild, das letzte Abendmahl, da habe, so wird dann gesagt, Leonardo da Vinci der Nachwelt ein Geheimnis mitteilen wollen. Allerdings hätte er diese Information als versteckte Botschaft kodiert, deswegen der Da Vinci Code, sodass nur Eingeweihte diesen Da Vinci Code auch entziffern könnten. Und das Tolle daran ist, die Person an der Seite Jesu auf dem großen Abendmahlsbild, die ja gemeinhin für den Jünger Johannes gehalten wird, diese Person ist in Wirklichkeit kein Mann, sondern eine Frau, Maria Magdalena. Und Leonardo da Vincis Botschaft soll folgendermaßen lauten: Maria Magdalena war die Ehefrau von Jesus. Jesus selbst war nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Mensch, wenn auch mit besonderem Charisma. Er war eine Art Prophet. Aber er war normal verheiratet, er zeugte zusammen mit Maria Magdalena eine Tochter namens Sarah. Später, als Jesus gekreuzigt wurde, flüchtete Maria Magdalena mit ihrer Tochter nach Frankreich. Und die Blutlinie, die Nachkommenschaft Jesu, lief dann also über Maria Magdalena und über diese Tochter mit Jesus, die sie hatte, Sarah, über das Herrschergeschlecht der Merowinger. Und bis heute leben möglicherweise Nachfahren von Jesus unter uns. Das ist die These. Seit dem Mittelalter wird dann hinzukonstruiert, existiert ein Geheimorden namens Prieuré de Sion oder das Priorat von Zion. Und dieser Geheimorden hat eine große Aufgabe, das Geheimnis zu bewahren und zu beschützen, das sich um Maria Magdalena und ihre mit Jesus gezeugte Tochter herum verdichtet und dieses Geheimnis irgendwann in der Geschichte zum rechten Zeitpunkt wieder ans Licht zu bringen. Und dann hat dieser Orden Priorat von Sion noch einen militärischen Arm, das waren die Tempelritter. Auch die Tempelritter verehrten das Andenken von Maria Magdalena. Der Orden hatte ganz prominente Mitglieder, Leonardo da Vinci war einer, Isaac Newton ein anderer. Und später gehörte natürlich auch der Direktor des Louvre dazu, Jacques Saunière. Also das ist der Mann, der so unrühmlich da ums Leben gekommen ist. Und was macht die Kirche? Die Kirche versucht nun mit aller Gewalt und mit allen Mitteln, notfalls auch durch Mord, notfalls durch einen Auftragskiller, dieses Geheimnis von Jesus und seiner Ehefrau und seiner Tochter zu vertuschen. Denn wenn herauskäme, dass Jesus nur ein normalsterblicher Mensch wäre, dann würde die Kirche, so heißt es in dem Roman, in die größte Krise ihrer 2000-jährigen Geschichte stürzen. Soweit die Story, soweit der Plot, wie man sagt, die Abfolge der Geschehnisse. Und was die Sache auf den ersten Blick so verwirrend, aber auch anziehend für viele macht, ist der rasante Wechsel zwischen den verschiedenen geschichtlichen Epochen. Ich habe das etwas aufzuhellen versucht, auf dem Zettel, den Sie vor sich finden, unter der Überschrift Dan Browns fantasievolle Geschichtsdeutung. Da sehen Sie die verschiedenen Epochen, in denen dieser Roman spielt. Im 1. Jahrhundert heiratet Jesus Maria Magdalena, zeugt mit ihr eine Tochter. Im 4. Jahrhundert, wir werden es gleich noch sehen, gibt es dann eine grandiose Fälschung der Evangelien unter Kaiser Konstantin. Im Mittelalter wird diese Bruderschaft Prieuré de Sion gegründet, um Maria Magdalena und die aus ihr hervorgegangene Nachkommenslinie zu schützen, dieses Geheimnis zu bewahren. Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert malt dann Leonardo da Vinci das Geheimnis in sein großes Abendmahlsgemälde hinein, soweit die Geschichte. Und jetzt in der Gegenwart wird der Louvre-Direktor, der auch zu dieser Bruderschaft gehörte, ermordet und Professor Langdon entschlüsselt den Da Vinci Code. Das ist die Abfolge und ich hoffe, jetzt haben Sie den Vorgang einigermaßen vor Augen und im Blick. Und nun hat es viele Kommentare zu diesem Buch, zu diesem Film gegeben, nach dem Motto, was regt ihr euch eigentlich so auf? Das ist doch nur Fiktion, Fantasie, ein Thriller eben, gute Unterhaltung. Was wollt ihr überhaupt? So sagt es anscheinend auch Dan Brown selbst zunächst. Aber wenn Sie genauer hinhören, wenn Sie genauer hinsehen, wie Brown sich etwa in Interviews äußert, oder wenn Sie das Interview lesen, das dieser Taschenbuchausgabe von 2006 angefügt ist, dann wird doch ein ganz anderer Anspruch deutlich. In einem Interview, das Brown in den USA gab, wurde er gefragt, dieses Buch ist ein Roman, wenn Sie aber ein Sachbuch schreiben würden zu diesem Thema, Mr. Brown, würden Sie dann irgendwas anders machen, grundsätzlich? Und Brown antwortete, nein, ich denke nicht. Ich begann die Recherche für The Da Vinci Code als ein Skeptiker. Ich erwartete, als ich die Recherche betrieb, diese Theorie zu widerlegen über Maria und ihre Verbindung zu Jesus. Aber nach mehreren Europareisen und 2 Jahren Recherchearbeit wurde ich ein Gläubiger. Also er meint ein Gläubiger im Sinne dieser hier vorgetragenen Theorie. Und an anderer Stelle sagt er, heute glaube ich, dass die Geschichte im Kern stimmt. Das ist also die These von Dan Brown und im November 2003 schon sagt er das in einem ABC-Interview. Ich habe als Skeptiker begonnen. Heute bin ich davon überzeugt. Und auch im Vorwort zum Roman selbst lesen wir folgende Worte. Sämtliche in diesem Roman erwähnten Werke der Kunst und Architektur und alle Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben. So steht es im Vorwort. Und man hat den Eindruck, wenn man liest und den Film anschaut, Verlag, Filmgesellschaft und Autor suchen ganz bewusst die Grauzone zwischen Fiktion und Faktum. Also diesen schillernden Übergang zwischen dem Fantasieprodukt auf der einen Seite und Geschichtsschreibung auf der anderen. Nun will ich Dan Brown nichts unterstellen, aber man hat den Eindruck, das ist aus strategischen Gründen auch ganz bequem. Ne? In dem Moment, wo einem nämlich Fehler und Irrtümer und wahrheitswidrige Behauptungen vorgeworfen werden, kann man immer sagen, ist ja nur ein Thriller, ist ja nur Fiktion, ist alles nicht so gemeint. Und dennoch ist Brown inzwischen zu der Auffassung gekommen, die aus diesen eben vorgelesenen Zitaten hervorgeht. So wird es im Kern gewesen sein. Und immer wieder schwankt seine Darstellung zwischen Fantasie und dem Anspruch von Geschichtsschreibung, aber die Substanz der Aussagen hält er für wahr. Jetzt fragen wir natürlich, wie kommt Dan Brown dazu? Woher hat er diese Informationen? Woher nimmt er sich das Recht heraus, eine solch abenteuerliche Neufassung des Lebens Jesu schreiben zu wollen? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Teil. A, die Story. B, die Hintergründe. Dan Browns Hintergründe. Focus hat zu Recht geschrieben, Brown habe altbekannte Verschwörungstheorien lediglich in eine Kriminalhandlung verpackt. Altbekannte Theorien verpackt in eine Kriminalhandlung. Und als Vorarbeiter sind hier vor allem die beiden englischen Journalisten zu nennen, Michael Bagent und Richard Lee. Von denen haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Sie haben dieses berühmte Buch geschrieben, Der Heilige Gral und seine Erben. Und vor kurzem, wahrscheinlich haben Sie sich an das Sakrileg drangehängt, erschien dann Die Gottesmacher, die Wahrheit über Jesus von Nazareth. Die Gottesmacher, die Wahrheit über Jesus von Nazareth, erschien 2006. Übrigens tauchen Bagent und Lee, die Gewährsleute von Brown, auch in dem Roman auf, nämlich in der Person des Gralsforschers. Dem haben sie einen Namen gegeben, der eine Mischung aus diesen beiden Forschernamen darstellt. Den nennt Brown Lee Teabing. Lee wie Richard Lee und Teabing ist einfach eine andere Ansammlung der Buchstaben von Bagent. Also Lee Teabing, der Gralsforscher, steht gewissermaßen für Bagent und Lee in dem Buch und in dem Roman. Und inzwischen haben Bagent und Lee auf der einen Seite und Dan Brown auf der anderen sich vor Gericht schon gegenübergestanden, denn Bagent und Lee erheben den Vorwurf des Plagiats. Also Brown hätte bei ihnen abgeschrieben und er dürfe dieses Buch nicht so unter seinem Namen verbreiten. Vor Gericht hat Brown Recht bekommen, aber der Streit ist wohl noch nicht ganz ausgestanden. So, aber was sind nun die Hintergründe? Wie kommt Brown dazu, derartiges in seinem Roman zu verarbeiten und dann noch zu sagen, ja, er gehe davon aus, im Prinzip stimme die These. Ich will Ihnen einige seiner Behauptungen nennen. Erstens, Jesus muss verheiratet sein, sagt er, denn es war einem jüdischen Mann damals beinahe verboten, unverheiratet zu bleiben. Erste These. Zweitens, das Neue Testament, so wie wir es kennen, geht auf eine große Fälschungsaktion zurück, die im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin stattfand. Konstantin habe aus machtpolitischen Gründen das Reich zu einem bestimmten Verständnis des Christentums bekehren wollen und dafür habe er tausende von alten Handschriften zerstören lassen, die älter sind als unsere Evangelien. Und in diesen Handschriften, die Konstantin zerstören ließ, da werde Jesus ursprünglich als ein ganz normaler, sterblicher Mensch dargestellt. Drittens, zu den Handschriften, die Konstantin bei seiner Vernichtungsaktion nicht miterwischt hat, gehören die Funde von Qumran. Diese Schriftrollen vom Toten Meer sind die frühesten Dokumente des Christentums, heißt es in dem Buch. Die Schriftrollen von Qumran enthalten Geheiminformationen über Jesus und das Urchristentum und deshalb wurden sie vom Vatikan lange Jahre unter Verschluss gehalten. Viertens, für die neutestamentlichen Texte, also die wirklichen neutestamentlichen Texte, so wird behauptet, gibt es keine Funde, die aus der Zeit vor Konstantin stammen. Also es gibt keine Funde alter Manuskripte von Texten des Neuen Testaments aus der Zeit vor Konstantin. Fünftens, erst seit dem christlichen Konzil von Nicäa, das fand 325 statt, also im 4. Jahrhundert, erst seit Nicäa wird Jesus als Gott betrachtet. Erst seitdem. Also mal eine kleine Kostprobe aus diesem Buch. Ich stehe ja nicht im Verdacht, Werbung dafür machen zu wollen. Da heißt es, durch die offizielle Einsetzung Jesu zum Sohn Gottes hatte Konstantin einen Gott geschaffen, der über der Welt der Menschen schwebte und dessen Macht nicht mehr zur Diskussion stand. Damit war nicht nur allen heidnischen Angriffen auf das Christentum ein Riegel vorgeschoben, auch die Christen selbst konnten den Weg des Heils von nun an nur noch innerhalb der römisch-katholischen Kirche beschreiten. So wird hier behauptet. Also das Konzil erklärt Jesus erst für Gott und Konstantin lässt das so abstimmen, weil er sich machtpolitische Vorteile für die Einung seines Reiches davon verspricht. Und schließlich sechstens, das große Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci zeigt eben bei fachkundiger Untersuchung, dass neben Jesus nicht der Jünger Johannes sitzt, sondern Maria Magdalena. Wenn Sie den Kern dieser Behauptungen im Buch mal nachlesen wollen, empfehle ich dazu das Gespräch, das Professor Langdon und die Sophie Neveuve mit dem Gralsforscher führen. In der Taschenbuchausgabe etwa ab Seite 320. Da haben Sie die geballte Zusammenfassung dieser Thesen. Soweit Browns Hintergründe. Und wir fragen jetzt natürlich, wie seriös sind diese Behauptungen? Inwiefern stimmen sie mit der historischen Wirklichkeit überein? Und damit sind wir schon bei Teil C, nämlich die Gegengründe. Also Teil A die Story, Teil B die Hintergründe und Teil C jetzt die Gegengründe. Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Der Roman behauptet, Jesus muss verheiratet gewesen sein, denn es war einem jüdischen Mann seinerzeit beinahe verboten, unverheiratet zu bleiben. Das ist schlichtweg eine völlig falsche Behauptung. Michael Welte vom Institut für neutestamentliche Textforschung hat sich dazu so geäußert, ich zitiere, er sagt, Browns Mutmaßungen zu Ehe und Ehelosigkeit sind durch antike Quellen widerlegt. So wissen wir von den jüdischen Essenern, dass ein Teil von ihnen eben nicht verheiratet war. Und Paulus, der Jude, fordert gar die Nachfolger Jesu auf, wenn sie es können, ledig zu bleiben, um Gott umso intensiver dienen zu können. Also Paulus verpflichtet die Leute nicht zur Ehelosigkeit, aber er sagt, wenn ihr so leben könnt, dann ist das eine gute Möglichkeit, Gott umso intensiver zu dienen. Also damit ist diese Behauptung leicht zu widerlegen, dass Jesus hätte als jüdischer Mann, zumal noch als eine Art Rabbi verheiratet sein müssen. Das stimmt nicht. Zweitens, die Behauptung, das Neue Testament, so wie wir es kennen, geht auf Konstantins Fälschungsaktion zurück. Und es gäbe tausende von älteren Handschriften, älter als die Evangelien. Und in diesen älteren Handschriften lese man von einem sterblichen, menschlichen Jesus. Nun, es gibt wirklich einige Schriften, in denen Jesus anders dargestellt wird. Zum Beispiel das sogenannte Philippus-Evangelium. Dieses Philippus-Evangelium wird auch zitiert in diesem Buch, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, diese anderen Schriften sind nicht älter als die neutestamentlichen Schriften. Sie sind nicht früher entstanden, sondern nachweislich wesentlich später. Und das ist ganz wichtig. Diese Schriften, auf die sich Brown bezieht, die sind nachweislich in einer späteren Zeit entstanden, gerade weil man versucht hat damit, Irrlehren über Jesus in den Raum der Christenheit hineinzutragen. Brown geht hier also von einer völlig falschen Datierung aus, diese teilweise gnostischen Schriften, also dieser Ideologie der Gnostiker, sind eindeutig später als die Evangelien. Und Brown zitiert auch nicht korrekt. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, nur damit Sie sehen, wie er arbeitet. Da zitiert er aus dem Philippus-Evangelium folgendermaßen. Da heißt es, Zitat, und die Gefährtin des Erlösers war Maria Magdalena. Jesus liebte sie mehr als seine Jünger und küsste sie oft auf den Mund. Zitat Ende. So zitiert Brown das Philippus-Evangelium. Und er sagt dann noch dazu, so steht es im apokryphen Philippus-Evangelium und jeder, der des Aramäischen mächtig sei, wird ihn wird ihnen bestätigen, dass das Wort Gefährtin in jenen Tagen nichts anderes als Ehefrau bedeutet hat. Nun, da stecken gleich mehrere Irrtümer auf einmal in diesem Satz. Zunächst mal sind die gnostischen Schriften eben nicht in aramäischer, sondern in koptischer Sprache geschrieben. Also Brown weiß offenkundig nicht mal, in welcher Sprache sie ursprünglich verfasst worden sind. Und es ist ganz eindeutig, dass das Wort Gefährtin nicht im Sinne von Ehefrau, sondern im Sinne von Weggefährtin zu verstehen ist. Also im Sinne von Jüngerin, Wegbegleiterin. Und das sagt ja auch das Neue Testament, dass zu dem Tross, der Jesus und die Jünger begleitete, auch einige Frauen dazu gehörten. Eben als Wegbegleiterinnen und Gefährtinnen, aber nicht als Ehefrauen in Bezug auf Jesus. Und auch von einem Kuss auf den Mund steht wirklich nichts in dem Text, der zudem nur sehr lückenhaft erhalten ist. Nicht ein einziger Buchstabe ist von dem Gemut Wort Mund zu sehen. Und selbst wenn von einem Kuss die Rede gewesen wäre, muss man bedenken, dass in der frühen Christenheit der Kuss so auf die Wange Zeichen einer ganz normalen Begrüßung war. Hier sehen Sie, wie Brown mit den Quellen wirklich umgeht, obwohl er am Anfang sagt, es ist alles korrekt zitiert. Nein, das Philippus-Evangelium wird einmal falsch zitiert, es wird vorverlegt, als sei es älter als die Evangelien. Und es wird dann wirklich noch völlig falsch übersetzt und ausgelegt und dann glaubt er noch, es sei in Aramäisch geschrieben statt in Koptisch. Dritte Behauptung. Er sagt, zu den älteren Handschriften, die Konstantin bei seiner Vernichtungsaktion nicht mit erwischt hat, gehören die Funde von Qumran. Und diese Funde von Qumran seien die frühesten Dokumente des Christentums und enthielten Geheiminformationen über Jesus und würden deshalb vom Vatikan unterdrückt. Richtig dagegen ist, und das kann man in jeder einschlägigen Veröffentlichung nachlesen, etwa der von Professor Rainer Riesner, Qumran und der Vatikan, sehr lesenswert. Es ist völlig eindeutig, die Schriftrollen vom Toten Meer gehören nicht zu den frühesten christlichen Texten. Warum? Es sind überwiegend jüdische Texte aus dem 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Die Schriftrollen von Qumran sagen gar nichts über die neutestamentliche Zeit, sondern sie behandeln die Zeit davor. In den Schriftrollen von Qumran gibt es nachweislich keine einzige Aussage über Jesus Christus. Professor Millard von der Universität Liverpool hat dazu Folgendes gesagt. Er sagt, das ist einer der besonders großen Fehler. Der Mensch, der behauptet, dass die Schriftrollen vom Toten Meer christliche Texte seien, hat einfach keine Ahnung. Zitat Ende. Und auch das andere stimmt nicht, etwa dass der Vatikan die Herausgabe der Qumranrollen verhindert hätte. Das stimmt einfach nicht. Inzwischen sind längst alle Texte veröffentlicht und der Vatikan ist nie mit der Herausgabe dieser Qumranrollen oder mit der wissenschaftlichen Bearbeitung auch nur befasst gewesen. Bis 1967 war das die jordanische Altertumsbehörde und seit 1967 bis heute war es die israelische Antikenverwaltung. Der Vatikan hatte niemals eine Verantwortung für die Herausgabe und Bearbeitung der Qumranrollen. Also hätte er auch gar keine Chance gehabt, sie unter Verschluss zu halten. Einer der frühesten Qumran-Forscher ist Professor Klaus Hunehunziger, der schon seit den 50er Jahren an diesen Rollen forschte. Und er hat dazu Folgendes gesagt. Der Vatikan hatte mit der Bearbeitung niemals irgendetwas zu tun. Er hatte übrigens auch gar kein Interesse daran, die Veröffentlichung zu unterdrücken, denn die Schriftrollen vom Toten Meer gefährden keineswegs die Grundlagen des Christentums. Und zum Thema Sakrileg sagt Professor Hunehunziger, Zitat, die Leute sind heute von einer solchen religiösen Ahnungslosigkeit, dass sie jeden Blödsinn glauben und ihm auf den Leim gehen. Gegen Argumente könnte man noch wissenschaftlich argumentieren, aber gegen pure Fantasien hat man nichts entgegenzusetzen. Das ist wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlenflügel. Vierter Punkt. Brown behauptete, für die neutestamentlichen Texte, also für die wirklichen neutestamentlichen Texte, für das, was wir hier in der Bibel haben, da gäbe es keine Funde aus der Zeit vor Konstantin, also keine Funde aus der Zeit vor dem 4. Jahrhundert. Es gäbe keine alten Manuskripte von neutestamentlichen Texten aus früherer Zeit. Und auch diese Behauptung ist eindeutig falsch. Denn wir haben viele Papyri aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Die sogenannten Bodmer-Papyri und die Chester-Beti-Papyri. Die einen können Sie sich anschauen, wenn Sie eine Reise nach Genf machen, und die anderen liegen zurzeit in Dublin. Das kann man sich genau angucken. Ja, da finden Sie große Teile des Neuen Testaments, das Original entstand ja im 1. Jahrhundert, aber Sie finden Manuskripte von großen Teilen des Neuen Testaments, die eindeutig aus der Zeit vor Konstantin stammen. Ich nenne Ihnen nur drei Beispiele. Der P52, also Papyrus 52, das ist ein Fragment des Johannesevangeliums, eines Teils des Johannesevangeliums, ist eindeutig datiert etwa auf 100 bis maximal 125 nach Christus. Der P66 stammt aus der Zeit von etwa 200 nach Christus, vielleicht sogar 150 nach Christus. Und der P66 enthält eine fast vollständige Abschrift des Johannesevangeliums. Und der P75 stammt etwa auch aus dieser Zeit, 175 bis 200 nach Christus, enthält große Teile des Johannesevangeliums und des Lukasevangeliums. Also ganz alte Manuskripte, eindeutig früher als Konstantin. Um die Jahrhundertwende oder zweites Jahrhundert. So, und wenn Sie nun diese frühen Texte vergleichen mit den Bibelausgaben in der Zeit nach Konstantin, dann stellen Sie fest, die inhaltlichen Aussagen sind völlig gleich, völlig identisch. Also wenn Konstantin da eine große Fälschung gelungen wäre, dann müssten sich die Manuskripte der Evangelien aus der Zeit vor Konstantin deutlich unterscheiden von den Manuskripten aus der Zeit nach Konstantin. Aber das ist eindeutig nicht der Fall. Und damit wird auch die fünfte Behauptung hinfällig. Fünftens, dass erst seit dem Konzil von Nicea Jesus als Gott betrachtet wurde. Und bis ins 4. Jahrhundert hätte er nur als ein besonders begabter Mensch gegolten. Das ist einfach nicht wahr. Schon in den neutestamentlichen Schriften, schon in den Schriften, die lange vor Konstantin belegt sind, und nicht zuletzt im Johannesevangelium, da wird ausdrücklich gelehrt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und außerdem stand beim Konzil von Nicea die Gottheit Jesu überhaupt nicht in Frage. Darüber wurde gar nicht diskutiert, ob Jesus Gott sei oder nicht. Das setzte man selbstverständlich voraus. Es wurde nur darüber diskutiert, wie das Verhältnis zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn sei. Darum ging es. Aber für solche Differenzierungen hat Dan Brown, wie wir inzwischen wissen, keinen großen Sensus. Bleibt zum Schluss noch die Frage nach dem Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci. Dazu hat sich inzwischen einer der weltweit führenden Leonardo da Vinci-Forscher zu Wort gemeldet, Professor Frank Zöllner von der Universität Leipzig. Und Professor Zöllner sagt zu dieser These zum Abendmahlsbild ganz ungerührt, ich zitiere, das ist völliger Unsinn. Die Darstellung des Johannes folgt dem damals üblichen Typus. An Leonardos Darstellung ist in dieser Hinsicht überhaupt nichts ungewöhnlich. Soweit Professor Zöllner. Und dann hat er noch einen interessanten Artikel geschrieben in der Wochenzeitung Die Zeit. Am 11. Mai 2006, da nennt er in seiner Überschrift Dan Brown den großen Bilderverdreher. Der große Bildverdreher. Und er fordert dann dazu auf, dass man bestimmte Werke der Kunst vor einer dilettantischen Fehlinterpretation doch schützen müsste. Er sagt am Ende, es gibt viele Dan Browns auf der Welt, die aktuelle Ressentiments und Bedürfnisse nach Verschwörungstheorien an alter Kunst befriedigen wollen. Gegen deren unhistorischen Blick wird man die Bilder verteidigen müssen. Soweit Professor Zöllner. Und so sehen wir, wie das ganze Gerüst, das Dan Brown aufgebaut hat, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Jesus musste nicht verheiratet sein. Die Schriften, die ihn nur als Menschen oder in anderer Weise fragwürdig dastehen, sind eindeutig später als das Neue Testament und gezielte Verbreitung falscher Lehre. Drittens, die Qumran-Schriften enthalten überhaupt keine Informationen über die Zeit des Neuen Testaments, weil sie aus eindeutig früherer Zeit stammen. Viertens, für die neutestamentlichen Texte gibt es eindeutig Funde aus der Zeit vor Konstantin, nicht zuletzt auch für das Johannesevangelium. Fünftens, seit dem Konzil von Nicäa, nicht erst seit dem Konzil von Nicäa wird Jesus als Gott betrachtet schon, sondern schon von Anfang an, seit dem ersten Jahrhundert. Und schließlich sechstens, die Deutung des Abendmahlsbildes in dem Sinne, dass dort nicht Johannes, sondern Maria Magdalena zu sehen sei, ist völlig aus der Luft gegriffen und wird von Kunstexperten eindeutig und barsch abgewiesen und in das Feld der Fantasie hineingestellt. Übrigens hat Dan Brown schon gesagt, er werde nicht mit dem Vatikan oder Fachleuten über die Inhalte seines Romans diskutieren. Ich denke, da tut er gut daran, das nicht zu tun. Bei einem Auftritt in Portsmouth hat er Folgendes gesagt. Er sagt, das sollen die Bibelforscher und Historiker mal schön unter sich austragen. Das Christentum hat Galiläa und Darwin überlebt und so wird es auch Dan Brown überleben. Da muss ich nur sagen, wo er recht hat, hat er recht. Aber für uns bleibt nun doch am Ende eine ungemein wichtige Frage. Und die heißt schlichtweg, lohnt sich die Mühe, die wir uns gemacht haben? Warum ist die Frage nach der Zuverlässigkeit der Jesusberichte so wichtig? Was hängt da dran? Und damit kommen wir nach A, die Story, B, die Hintergründe, C, die Gegengründe, D, zu unserem Abschlussteil, und den habe ich überschrieben, mit der Abgrund. D, also der Abgrund. Mir persönlich ist das nochmal so deutlich geworden, als ich Anfang dieser Woche den Film gesehen habe. Und dabei wurde mir eines ganz klar, so verwirrend einerseits der Ablauf des Filmes ist. Eben aufgrund dieser verschiedenen Ebenen, die hier ständig durcheinander gehen. Und eine Hollywood-Zeitschrift nannte den Film deshalb ein überladenes Puzzle. Also ganz viele Einzelteile, bei denen man sehr genau aufpassen muss, um nicht den Überblick zu verlieren. Also so verwirrend einerseits der Ablauf des Films ist, so eindeutig und einprägsam ist die Botschaft, die am Ende übrig bleibt. Das kapiert jeder, der den Film sieht. Und diese Botschaft lautet, Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Mensch. Die Bibel ist eine grandiose Fälschung, mit der eine Männerkirche die Bedeutung Maria Magdalenas und der Frauen überhaupt in der Kirchengeschichte unterdrücken wollte. Und bis heute versucht die Kirche mit allen Mitteln die Aufdeckung dieses Skandals zu verhindern. Nein, man ist natürlich nicht gegen Jesus prinzipiell und das Christentum als solches, aber Jesus war eben nur ein Mensch. Ein Mensch, der einen inspirieren kann, ein Mensch, wenn man an ihn denkt, der einen in bestimmten Situationen trösten kann, der Gedanke an Jesus, dazu erzählt der Professor Langdon dann noch eine rührende Kindheitserinnerung, aber eben nicht mehr. Und es bleibt dieser Eindruck stehen, der sich folgendermaßen auf Seite 322 findet. Bis zum Konzil von Nicäa, sagt der Gralsforscher zu der Sophie, wurde Jesus von seinen Anhängern als sterblicher Prophet betrachtet. Als ein großer und mächtiger Mensch, aber eben als ein Mensch. Ein sterblicher Mensch. Und die Enkelin des Louvre-Direktors fragt dann zurück, nicht als Sohn Gottes? Nein, zum Sohn Gottes wurde Jesus erst nach einer entsprechenden Abstimmung auf dem Konzil von Nicäa erklärt. Und dann fragt die Sophie zurück, Moment mal, soll das heißen, die Göttlichkeit Jesu ist das Ergebnis einer Abstimmung in Nicäa mit einer ziemlich knappen Mehrheit obendrein, fügte der Gralsforscher hinzu. Und an anderer Stelle sagt er,
Ja, die römisch-katholische Kirche hat im Grunde genommen den Urchristen ihren Jesus weggenommen, indem sie über seine diesseitige Botschaft der Nächstenliebe und Menschlichkeit den undurchdringlichen Mantel einer jenseitigen Göttlichkeit breitete. Und das Resümee formuliert der Gralsforscher dann auf Seite 325 folgendermaßen: Ich will damit sagen, präzisierte Tiebing, dass fast alles, was unsere Väter uns über Christus gelehrt haben, falsch ist. Und dann steht hier, Sophies Blick fiel wieder auf das Buch mit dem Da Vinci-Zitat. Unkenntnis blendet und lässt uns in die Irre gehen. O ihr elenden Sterblichen, öffnet die Augen. Das ist der Eindruck, der bleibt. Was immer sonst im Sakrileg vor sich gegangen sein mag, Jesus ist nicht Gott, er ist nicht Gottes Sohn. Und damit reiht sich Dan Browns Bestseller in eine Tradition ein, die schon zu den Zeiten, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, begann, die ihn schlichtweg ans Kreuz brachte. Das hat man von Anfang an bestritten und bekämpft, diesen Anspruch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und das wurde dann durch die Geschichte hindurch in unterschiedlichsten Varianten immer wiederholt, etwa im letzten Jahrhundert, also 1900 in den 60er, 70er Jahren, in diesem berühmten Musical, das in London so lange lief, Jesus Christ Superstar. Da singt auch Maria Magdalena, he is a man, he is just a man. Er ist nur ein Mann, er ist nur ein Mensch und nicht mehr. Und nun fragen wir uns natürlich, was hängt denn da dran? Ist das wirklich so wichtig, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das wird erst deutlich, wenn wir uns zum Schluss klar machen, warum Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Der Apostel Paulus hat das prägnant in einem kurzen Satz zusammengefasst, im 2. Korintherbrief Kapitel 5, da sagt er in Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also Gott kam in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, also die Welt mit Gott. Und da sagt Paulus etwas dramatisch, da sagt er, diese Welt, wir alle brauchen Versöhnung mit Gott. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, weil wir als Normalsterbliche eben unversöhnt mit dem heiligen Gott leben. Weil wir ihm unendlich viel schuldig bleiben an Liebe, an Glauben, an Gehorsam, an Verehrung. Und deshalb stehen wir mit einer unbezahlbaren Schuld vor Gott. Das ist die eindeutige Analyse der ganzen Bibel. Und wir können diese Schuld vor Gott nicht selbst bezahlen. Warum nicht? Weil wir selbst mit leeren Händen vor Gott stehen. Wie wollen wir für unsere Schuld bezahlen, wenn wir selber schuldig sind? Und darum sagt das Neue Testament, und das Alte bereitet das schon vor, darum musste einer kommen. Es musste einer kommen, der sein Leben noch nicht verwirkt hatte. Es musste einer kommen, der noch nicht mit leeren Händen dastand, der noch etwas zu geben hatte. Es musste einer kommen, der keine eigenen Sünden hatte, für die er hätte bestraft werden müssen. Und da blieb nur eine Möglichkeit. Der eine, der kommen musste, war Gott selbst. Und genau das hat Gott getan. Genau das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gott ist gekommen in seinem eigenen Sohn. Und Paulus schreibt dann weiter, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und wenn man weiter fragt, Paulus, wie hat Gott das gemacht? Dann fügt er wenige Zeilen danach hinzu, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat ihre Schuld und meine Schuld. Er hat ihre Ignoranz gegenüber dem heiligen Gott und meine Ignoranz gegenüber dem heiligen Gott auf seinen Sohn Jesus Christus draufgepackt. Und als Jesus Christus am Kreuz starb, da wusste er, da hat er das hingenommen. Er hätte sich auch befreien lassen können. Da hat er das hingenommen, weil er ganz bewusst und ganz gezielt sein Leben gegeben hat als Sühne für mich und für sie. Um die Strafe auf sich zu nehmen, die ein heiliger Gott fordern musste, weil Gott heilig ist und Schuld und Sünde nicht einfach stehen lassen kann. Aber es war von uns keiner da, der das hätte tragen können. Und so ist Gott selber gekommen. In seinem Sohn Jesus Christus. Und verstehen Sie, damit ist die Sache jetzt kristallklar. Irgendwo ein Handy, das stört uns nur kurz. Kein Problem. Danke, alles klar. Und damit ist die Sache jetzt kristallklar, liebe Leute. Wenn Jesus nicht Gott wäre, verstehen Sie, wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann hätte Jesus selber Sünde. dann könnte er nicht meine Sünde und ihre Sünde auf sich nehmen und davontragen. Dann hätte er sein Leben selber verwirkt. Dann wäre er selbst ein Sünder, wenn er nicht Gott wäre. Oder ganz einfach ausgedrückt, wer selber Schulden hat, kann nichts mehr für andere bezahlen. Das leuchtet, denke ich, jedem von uns ein. Und so wäre es gewesen, wenn Jesus nicht Gottes eigener Sohn gewesen wäre. Wenn Jesus nicht aus Gottes ewiger Welt zu uns gekommen wäre, ohne Schuld. Und das heißt weiter, wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann hätte es keinen gegeben, der uns jemals unsere Sünde hätte abnehmen können. Und die Folge davon wäre gewesen, dass wir vor Gott verloren wären. Für immer und ewig. Wir hätten keine Chance gehabt, vor einem heiligen Gott, der sich selbst und seine Gebote ernst nimmt, jemals zu bestehen. Wir wären, wie Jesus das genannt hat, in der Hölle geendet. Auf immer. Und darum steht und fällt der christliche Glaube eben mit dieser einen Frage. Ist Jesus wirklich Gott? Ist Jesus wirklich Gottes Sohn oder ist er das nicht? Ist er wirklich der Auferstandene, mit dessen Auferstehung das besiegelt wurde, was er über die Sündenvergebung gesagt hatte? Oder ist er nur ein Prophet, der eine gewisse Bedeutung für eine begrenzte Zeit hatte? Oder ganz anders gefragt, wenn wir das hier mit den Kindern singen, wie vorhin geschehen, Schritt für Schritt mit Jesus will ich gehen. Ich kann mich auf ihn verlassen, ich kann zu ihm beten, weil er da ist. Ist das nur religiöse Lyrik? Ist das Kinderverdummung? Oder ist der Jesus, von dem wir da singen und zu dem wir beten, ist der wirklich Gottes Sohn? Lebt er wirklich? Ist er wirklich auferstanden? Einer, der diese Dramatik begriffen hatte, war der Jünger Thomas. Thomas war von Haus aus eher ein Zweifler. Und der wichtigste Tag im Leben des Thomas wird ausgerechnet im Johannesevangelium geschildert. Also von diesem Evangelium gibt es ja besonders viele Funde, besonders viele Papyri, die beweisen, dass es aus der Zeit vor Konstantin stammen muss. Und der Ausschnitt, den Sie hier vor sich haben und den wir jetzt nur noch ganz kurz zum Schluss, seien Sie unbesorgt, nur noch ganz kurz zum Schluss in den Blick nehmen, dieser Ausschnitt nimmt uns mit in die ersten Stunden nach der Auferstehung. In jene Stunden, wo die Jünger noch ganz aufgewühlt sind. Sie haben den auferstandenen Jesus gesehen, wieder erwarten, sind ihm begegnet. Am dritten Tag nach der Kreuzigung, womit sie gar nicht gerechnet hatten, weil sie sagten, Tod ist Tod, einmal Grab, immer Grab. Und dann sahen sie ihn und begegneten ihm und redeten mit ihm und merkten, er ist wirklich da und sie sind noch ganz aufgewühlt. Und dann entzieht sich Jesus wieder ihren Blicken. Nur Thomas war nicht dabei, als Jesus zu ihnen gekommen war. Und dann kommt Thomas zurück zu den Jüngern, als Jesus aber nicht da ist. Und dann heißt es hier in Vers 24, das haben sie vor sich, Thomas aber, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, also die Narben der Kreuzigung, und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, wenn das nicht geschieht, kann ich's nicht glauben. Und dann ist wieder Sonntag, acht Tage nach Ostern. Und dann heißt es hier, Vers 26, und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals wiederum drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Und wieder kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie. Und was macht Jesus dann? Jesus geht gleich auf den einen zu, der beim letzten Mal gefehlt hatte. Auf den einen, dem jetzt wahrscheinlich vor Staunen und Erschrecken der Mund offen steht, als Jesus zu ihm sagt, in Vers 27, Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das heißt auf Deutsch, Thomas, jetzt mach die Nagelprobe. Daher kommt unser Ausdruck. Jetzt mach die Nagelprobe. Jetzt mach die Probe aufs Exempel und überzeuge dich, ob ich der Auferstandene bin oder nicht. Und so steht dieser Zweifler nun vor Gott und er merkt, Jesus zitiert fast wortwörtlich, was Thomas acht Tage vorher verlangt hatte. Und ich denke, in diesem Augenblick, als er hört, wie Jesus das zitiert, was er selbst acht Tage vorher gefordert hatte. Wenn ich nicht meine Hand in seine Wunden legen kann. Ich denke, in diesem Moment, da fühlt Thomas sich irgendwie ertappt. Da wird er gemerkt haben, der Auferstandene hat mich schon längst gesehen. Er ist erschreckend nah und erschreckend lebendig. Ob ich ihn sehe oder nicht, er ist wirklich da. Und dann bekommt Thomas etwas zu sehen, nämlich das, was die anderen vor einer Woche sahen. Den auferstandenen Körper Jesu. Er, der da plötzlich trotz verschlossener Türen im Raum steht, der in einer Weise anders ist als vor der Kreuzigung und Auferstehung, aber der doch zugleich noch die Narben der Kreuzigung trägt, der dann gleich mit ihnen gebratenen Fisch verspeisen wird. Der Stich in die Seite, der Stich dieser Soldaten ist immer noch zu erkennen. Und ich finde es so erstaunlich, wie Jesus diesem Zweifler entgegenkommt, wie er dem Thomas nicht die geballte Faust zeigt, nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern eben die durchbohrte Hand. So geht Jesus auf den Zweifler ein. Und Thomas, Vers 28, Thomas kapiert in diesen Augenblicken, was wirklich geschehen ist. Thomas beginnt zu begreifen die Tragweite der Auferstehung. Und dann sagt er zu Jesus diese Worte: Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und auch das hängt wieder mit seinem Zweifel vorher zusammen. Warum hatte er gezweifelt? Thomas hatte gezweifelt, weil er wusste, wie ungeheuerlich diese Behauptung war, dass ein vormals Toter mit einem neuen und unsterblichen Leib würde auferstehen können. Das war undenkbar. Und jetzt sieht Thomas, dieses Undenkbare ist wirklich geschehen. Jetzt sieht er, der wirklich getötete Jesus ist der, der tatsächlich auferstanden ist und hier mit einem neuen Körper vor mir steht und der doch derselbe ist. Und da begreift es Thomas, dieser auferstandene Jesus, der muss Gott sein, Gottes Sohn. Und wenn er Gott ist, dann hat er das Sagen und dann hat er die Macht über alles und dann ist er auch der Herr. Und deswegen sagt er hier, mein Herr und mein Gott. Und wenn er der Herr ist, dann muss ich auch mich vor ihm beugen. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann will ich ihm gegenüber auch keine Kompromisse mehr machen. Dann will ich ihm jetzt auch persönlich gehören. Dann will ich ihm jetzt auch persönlich glauben und mir meine Schuld von ihm vergeben lassen und mein Leben für immer unter seine Regie stellen. Und an dieser Stelle, liebe Leute, an dieser Stelle zeigt uns Thomas, was es bedeutet, zum Glauben zu kommen, was es heißt, Christ zu werden. Christ werden bedeutet, ich beginne, Jesus als Gott anzubeten. Das heißt Christ werden. Ich beginne, Jesus als Sohn Gottes anzubeten und anzuerkennen. Ich gebe zu, dass ich ihn brauche und seine Vergebung. Ich gebe zu, dass ich auf das angewiesen bin, was er für mich getan hat, als er starb, um für meine Schuld zu bezahlen. Und ich bin bereit, ihm zu glauben und ihm künftig zu gehören mit meinem ganzen Leben, ihn zu ehren als den Sohn Gottes. Und damit kommen wir zum Schluss unserer Überlegungen, zum Fluchtpunkt unserer Predigt heute Morgen, wenn Sie so wollen. Wer die entscheidenden Informationen über Jesus anhört und wer merkt, dass diese Informationen ernst zu nehmen sind, der wird in die gleiche Entscheidung hineingestellt, wie Thomas wurde. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist alles Lüge, alles frei erfunden, oder Jesus ist wirklich Gott. Zwischen diesen beiden Optionen gibt es keinen dritten Weg. Das hat C.S. Lewis, der Literaturprofessor aus Oxford, einmal so unnachahmlich formuliert. Er hat gesagt, wenn einer die Informationen über Jesus gehört, dann gibt es nur noch entweder oder. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren mit seinem Anspruch, man kann ihn verachten oder töten, oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und genau diese Konsequenz zieht auch das Johannesevangelium unmittelbar in den Versen nach dieser Begegnung mit Thomas. Da fasst Johannes alles zusammen, Johannes der Evangelist, alles, was er über Jesus sagt. Und da sagt er noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, also in diesem Evangelium. Aber diese sind geschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Damit ihr das glaubt. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt, nämlich das ewige Leben in seinem Namen. Wer vor der Frage nach Jesus steht, merkt früher oder später, jetzt bin ich selbst gefordert. Ich persönlich. Ich persönlich muss sagen, wie ich zu Jesus stehen will. Ob ich seinen Anspruch akzeptieren will oder nicht. Ob ich ihm glauben und folgen will oder nicht. Und so schließe ich mit dem, was der Dortmunder Neutestamentler Professor Riesner vor kurzem gesagt hat in einem Interview, als es auch nochmal um diese Sakrilegfrage ging. Ich habe Riesner selbst, als er noch Assistent war, in Tübingen gehört und dort auch bei ihm studiert. Und ich weiß, dass er das ganz unpathetisch und sehr ernst meint, was er in diesem Interview gesagt hat. Und damit schließe ich dann. Da sagt Riesner, es geht um folgende Frage. War Jesus, wenn auch gescheitert, ein faszinierender jüdischer Lehrer? Hat er sich geirrt mit seinem Anspruch, der Messias, der Retter zu sein? Oder gibt Gott selber die Antwort auf diese Frage, indem er Jesus von den Toten auferweckt und so seinen Anspruch bestätigt? Hier ist die Stelle, wo auch jeder Forscher Farbe bekennen muss. Entweder er folgt den Berichten des Neuen Testaments und stimmt in das Bekenntnis ein. Ja, Gott hat den Gekreuzigten vom Tode auferweckt. Dann aber wird für den Forscher, und so ist es für mich der Fall, Jesus noch viel, viel mehr als ein faszinierender jüdischer Lehrer. Dann wird auch verständlich, dass schon die ersten Judenchristen in Jerusalem zu diesem Gekreuzigten und Auferweckten gebetet haben. Das war eine Revolution in der jüdischen Religionsgeschichte. Und das zeichnet auch heute noch authentischen, echten christlichen Glauben aus. Und in diesem authentischen christlichen Glauben möchte ich mit einstimmen. Jesus Christus, er ist nicht nur der Messias Israels. Nein, er ist mehr. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Erlöser für alle Menschen. Und auch für mich selbst, für jeden, der an ihn glaubt. Amen.